Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 43, die Verse 16 bis 21. So spricht der Herr, der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn macht, der ausziehen lässt Wagen und Rosse, Heer und Macht, dass sie auf einem Haufen daliegen und nicht aufstehen, dass sie verlöschen wie ein Docht verlischt. Gedenkt nicht an das Alte und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde, das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Das Volk, das ich mir bereitet habe, soll meinen Ruhm verkündigen. Die alttestamentlichen Propheten Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, Hosea und wie sie alle heißen, beleuchteten nicht nur die notvollen geistlichen Zustände Israels und anderer Völker im Lichte der fünf Bücher Mose, sondern weissagten weit darüber hinaus auf das erste und zweite Kommen des Messias, unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Auch der Weg dahin, die geschichtliche Entwicklung in Israel und der Völkerwelt, lag in ihrem Blickfeld. Dazu gehört sowohl Gottes fremdes Werk, wie jemand es nennt, wie Gott zum Beispiel den persischen König Kyros als sein Werkzeug gebrauchte, als auch Gottes eigenes Werk, also seine spezielle Heilsgeschichte mit Israel und der Völkerwelt, wobei die Sendung seines Sohnes und sein Werk im Zentrum des Heilsgeschehens stehen. Im Unterschied zu den falschen Propheten der damaligen Zeit, deren Botschaft Friede, Friede, es besteht keine Gefahr, lautete, deckten die von Gott gesandten Propheten die Missstände im Volk Gottes schonungslos auf und kündigten das Gericht Gottes an. Doch immer wieder erstrahlte in ihrer Botschaft der Triumph der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, wie wir es besonders auch am Anfang des 40. Kapitels im Buch Jesaja sehen. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott, redet mit Jerusalem freundlich und prediget ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Gott wollte nach seinem Gericht über das jüdische Volk durch die Babylonier, dieses Gericht wurde angekündigt in Jesaja 39, den Versen 6 und 7, er wollte nach der babylonischen Gefangenschaft einen neuen Anfang mit seinen Auserwählten machen. Siehe, ich will ein Neues schaffen, so heißt es hier, so lautet die Botschaft. Die darüber hinaus in eine ferne Zukunft weist, auf das Heil in Christus, ein Heil, das unvergleichlich herrlicher sein sollte als alles, was Israel in der Vergangenheit an Herrlichkeit Gottes erlebt hatte. Und darum ergeht an Gottes Volk die Aufforderung, gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Gemeint ist nicht, dass das Volk nicht an sein früheres Versagen zurückdenken sollte, sondern Gott wollte nicht, dass sein Volk lediglich an die Machttaten Gottes in der Vergangenheit zurückdachte und für die Zukunft von Gott nichts Großes mehr erwartete. Gott wollte nicht, dass sein Volk sich klammerte an das, was bisher an großen Dingen geschehen war in der Geschichte des Volkes Israel und dabei stehen blieb, sondern Gott wollte auch in Zukunft der sein, der neues Leben schaffen wird. Wir dürfen dieses Wort natürlich nicht dahingehend missverstehen, dass man nicht dankbar auf die vergangenen Wohltaten Gottes für sein Volk zurückblicken sollte und dürfte. Immer wieder wurde das Volk Israel an den Auszug aus Ägypten erinnert, durch das jährliche Passafest. Und auch denken wir zum Beispiel an Psalm 105, in dem wir einen Abriss der Geschichte Israels haben. Oder an Psalm 103, in dem es heißt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Also in dieser Weise dürfen und sollen wir natürlich an die Vergangenheit zurückdenken. Doch wir sollten dabei nicht stehen bleiben. Die Erinnerung an all die Wohltaten Gottes in der Vergangenheit sollte dazu dienen, umso mehr Mut und Zuversicht für die Gegenwart und auch für die Zukunft zu schöpfen. David ist uns darin ein gutes Vorbild. Er sagt zu Saul, der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, der wird mich auch erretten von diesem Philister. Und so spricht der Glaube und die Zuversicht. Die Verse 16 und 17 reden von dem gnädigen und machtvollen Eingreifen Gottes in der Vergangenheit. So spricht der Herr, der im Meer einen Weg und in starken Wassern Bahn macht, der ausziehen lässt Wagen und Rosse, Heer und Macht, dass sie auf einem Haufen da liegen und nicht aufstehen, dass sie verlöschen wie ein Docht verlischt. Das waren ganz gewiss große Dinge, die Gott in der Vergangenheit zur Rettung seines Volkes und zum Untergang der Feinde Israels getan hatte. Der Durchzug durch das Rote Meer, die aufgetürmten Mauern, der Wassermassen, vor ihnen der Weg, hinter ihnen die nachstürmenden Feinde mit ihren Reitern und Kriegswagen und der Untergang der Ägypter. Darauf beziehen sich diese Verse. Doch die wunderbaren Ereignisse in der Vergangenheit sollten nicht der Maßstab zukünftiger Segnungen sein. Das Neue, das Gott schaffen wollte, sollte ungleich größer, gewaltiger und herrlicher sein. Und Gott wollte nicht, dass sein Volk im Unglauben der Gefahr erlag, Gottes Handeln lediglich auf die Vergangenheit zu beschränken und für die Gegenwart und Zukunft keine Hoffnung zu haben. Und darum heißt es hier, gedenkt nicht an das Frühere, an das Alte und achtet nicht auf das Vorige, denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Wenn wir auf die Vergangenheit, speziell auf das hinter uns liegende Jahr zurückschauen, dann können wir nur die Gnade und Treue Gottes rühmen. Wir haben sie in mancherlei Weise erfahren dürfen. Nicht nur in schönen, angenehmen Zeiten, sondern auch auf den Wegen, die uns von Natur aus gar nicht gefallen. Gott führt seine Heiligen manches Mal wundersame Wege. Wege, die sie nicht verstehen können und nicht einordnen können. Und doch sind es nicht nur wundersame, sondern auch wunderbare Wege, auf denen Gott sein Ziel mit uns erreichen will. Wir dürfen zurückschauen und uns freuen über all das Gute, was wir empfangen haben. Die Stärkungen, die uns zuteil geworden sind, die Tröstungen in traurigen Stunden, aber auch für alles Schöne dürfen wir dankbar sein. Aber wir sollten dabei eben nicht stehen bleiben. Das ist das Entscheidende, was uns dieses Wort zu sagen hat. Je älter wir werden, desto mehr neigen wir dazu, mit Wehmut auf die sogenannten guten alten Zeiten zurückzuschauen. Natürlich hat sich manches im Laufe der Zeit nicht verbessert, sondern verschlechtert. Aber wir sollten doch daran denken, dass unser Leben überstrahlt ist von der Gnade Gottes in der Gegenwart und von der herrlichen Zukunft, die in der Vollendung auf uns wartet. Und den Segnungen, die er hier noch, in dieser Zeit noch für uns bereithält. Wir sollten uns niemals mit vergangenen Segnungen begnügen, sondern immer Ausschau halten nach dem Neuen, mit dem Gott uns noch beschenken will. Und das Neue, das Jesaja für das jüdische Volk ankündigte, bezieht sich zunächst einmal auf das Ende der babylonischen Gefangenschaft. Aufgrund eines Erlasses des persischen Königs Kyros wurde es den Juden erlaubt, aus dem Exil nach Judäa zurückzukehren, also in ihre Heimat zurückzukehren. Viele machten davon Gebrauch, aber nicht alle. Doch das Neue weist weit darüber hinaus auf den Anbruch der messianischen Heilszeit, auf das Kommen des Messias in der Person unseres Herrn Jesus Christus, in dem gekreuzigten Messias, wurde dann das eigentliche Problem Israels gelöst. Und das war zur Zeit Jesu, denken wir an die Zeit Jesu, nicht die Fremdherrschaft der römischen Besatzungsmacht, sondern das Problem für Israel bestand immer in der Sünde. Und dazu kam der Messias. Das haben sie nicht erkannt, dass sie Vergebung brauchten. Erlösung durch das Blut des Stellvertreters. Das haben sie bis heute nicht erkannt. Der Herr Jesus kam, um dieses Problem der Sünde zu lösen. Das lesen wir dann auch in Kapitel 23, in den Versen 24 und 25. Aber mir hast du Arbeit gemacht mit deinen Sünden und hast mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ist uns das eigentlich bewusst, wie viel Not wir unserem Herrn schon bereitet haben, wie viel Arbeit, wie viel Mühe mit unseren Sünden, mit unserer sündigen Natur, mit unseren Missetaten? Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und gedenke deiner Sünde nicht. Und dann dieses wunderschöne Bild in Kapitel 44, ich tilge deine Missetat wie eine Wolke und deine Sünden wie der Nebel. Hier ist also das Neue, eine Neuschöpfung in Christus durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, Kapitel 44, denn ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das Dürre. Ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen. Wunderbare Verheißung ja auch für unsere Kinder. Und meinen Segen auf deine Nachkommen, dass sie wachsen sollen wie Gras zwischen Wassern, wie die Weiden an den Wasserbächen. Dieser wird sagen, ich bin des Herrn, und jener wird genannt werden mit dem Namen Jakob. Und wieder ein anderer wird in seine Hand schreiben, dem Herrn eigen, gehört dem Herrn Jesus Christus und wird mit dem Namen Israel genannt werden. Einer, für den Gott streitet. Nicht nur einer, der für Gott streitet, sondern einer, für den Gott streitet. Also ein neuer Bund, Vergebung der Sünden durch das Blut Jesu, ein neuer Geist, ein neues Herz in Christus. Und leider, wie wir bereits erwähnt haben, bis zur Stunde haben nur einige in Israel Anteil an diesem Neuen, an dieser Herrlichkeit. Doch Gott wird sein Volk durch seine Verstockung hindurch zum Glauben an Jesus führen. Und die ganze Schöpfung wird aufatmen und sich mitfreuen und Gott preisen. Das Wild des Feldes, so heißt es hier, preist mich. Die Schakale und Strauße. Nun, was bedeutet das Neue für uns? Aufgrund des Größten, was je geschehen ist oder geschehen wird, aufgrund Christi stellvertretendem Opfertod und seiner Auferstehung, seiner leiblichen Auferstehung von den Toten, wird Gott bald einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, in welchen Gerechtigkeit wohnt. Eine Welt, in der es nichts mehr geben wird, was Gott und seine erlöste Menschheit in irgendeiner Weise betrüben könnte. Sünde, Tod, Satan und alles Leid werden für immer ausgeschlossen sein. Und eine Glückseligkeit, die wir uns jetzt auch nicht annähernd vorstellen können, wird unser ewiges Erbe sein. Was will Gott im neuen, vor uns liegenden Jahr schaffen? Rechnen wir damit, dass Gott überhaupt etwas Neues schaffen wird? Wir wissen nicht, inwieweit es zu äußeren Veränderungen kommen wird, im privaten wie im öffentlichen Leben. Manche wünschen sich Veränderungen, manche möchten am liebsten, dass alles beim Alten bleibt. Und das ist grundsätzlich eine Sache des Temperaments, eine Sache der Veranlagung und eine Sache der Prägung des Einzelnen. Neulich flatterte bei uns eine Reklame ins Haus mit der Aufschrift Lust auf Neues. Und das erinnerte mich an die Menschen in Athen, die immer gerne etwas Neues hören wollten. Und es gibt Menschen, auf die etwas Neues einen faszinierenden Reiz ausübt. Sie sind ständig auf Entdeckungsreise, ständig auf der Suche nach etwas Neuem. Und wenn sie gläubig sind, so wollen sie auch gerne in der Gemeinde immer wieder etwas Neues einführen. Eine neue Form des Gottesdienstes, neue Lieder, neue Methoden, um Menschen mit dem Evangelium zu konfrontieren. Sie wollen gerne etwas Neues haben. Und auf der anderen Seite gibt es solche, denen jede Neuerung von vornherein verdächtig erscheint. Von ihnen sagt Spurgeon, der Gesang, den sie morgens vor dem Frühstück singen, lautet, wie es am Anfang war, jetzt ist und immer sein wird in Ewigkeit. Amen. Ihre Angst vor dem Unbekannten ist so groß, dass sie sich am wohlsten im sicheren Hafen ihrer Traditionen und alten Formen fühlen. Nun, wenn beide Arten in einer Gemeinde zu Hause sind und sie ihre Temperamente, ihre Veranlagungen, ihre Prägungen unter das Kreuz Christi bringen und unter die Leitung des Heiligen Geistes stellen, so kann das für eine Gemeinde sehr fruchtbar sein. Durch die einen kann der Herr mal eine sinnvolle Veränderung schenken oder auch zusätzlich Neues schenken und durch die anderen davor bewahren, dass Neuerungen eingeführt werden, die dem Geist des Evangeliums nicht entsprechen. Tatsache ist, dass Gott seine Gemeinde auch immer mal anders führt als bisher. Und er in besonderem Maße Menschen gebraucht hat in der Vergangenheit, die auch einmal einen neuen Weg gegangen sind, die etwas Neues gewagt haben. Ein neues Stück Land unter den Pflug genommen haben. Wir denken beispielsweise an den bekannten China-Missionar Hudson Taylor, der sich in China dem äußeren Erscheinungsbild der Chinesen durch einen Zopf und entsprechende Kleidung angepasst hat. Das war revolutionär. Das war was ganz Neues. Das hatte zuvor noch kein Missionar so getan und gewagt zu tun. Er hat auch viel Widerstand erlebt. Viel negative Kritik. Aber Gott hat ihn gebraucht in wunderbarer Weise. Er hat das getan, nicht weil er Lust dazu hatte, Lust auf etwas Neues, nach dem Lustprinzip handelte, sondern weil er so besseren Eingang bei den Chinesen fand. Man hatte in der damaligen Zeit dafür kein Verständnis. Also wir wollen beide Seiten sehen. Die eine Seite, dass es gut ist, auch mal etwas Neues zu wagen. Und die andere Seite, dass wir vorsichtig sind, dass das, was wir tun, auch dem Geist des Evangeliums entspricht. Wir wollen nicht etwas Neues in Szene setzen, um des Neuen willen. Und wir wollen auch nicht an alten Traditionen starr festhalten, um des Alten willen. Das wollen wir auch nicht. Wir sind gespannt auf das, was der Herr tun wird, rein äußerlich, welche Veränderungen er wirken wird. Doch etwas muss mit absoluter Bestimmtheit bleiben, wie es immer war. Und hier gilt es, unsere Blicke fest auf das Alte gerichtet zu halten und uns nichts Neuem zuzuwenden. Die alte Botschaft vom Kreuz darf durch nichts Neues ersetzt oder ergänzt werden. Wir brauchen und dürfen uns keine neue Botschaft auszudenken. In der Vergangenheit ist es immer wieder geschehen und man hat es immer wieder versucht, das Evangelium dem Zeitgeist anzupassen. Das sei ferne von uns. Gott bewahre uns davor. In alle Ewigkeit bleibt diese Botschaft von der Versöhnung durch das Blut Jesu das Neue schlechthin. Gott will es schaffen, dass das alte Evangelium für uns alle wieder taufrisch in unseren Herzen wird. Eine ständige Wirklichkeit. Wirkliches, wahres Leben, über das wir uns immer wieder nur freuen können. Wir dürfen also neue Freude gewinnen am alten Evangelium von der Gnade Gottes in Christus, von dem, was Gott in seinem Sohn zur Verherrlichung seines Namens und zu unser aller Wohl und Heil getan hat. Wir gleichen darin dem Vater Isaak, dem Erzvater Isaak, der keinen neuen Brunnen grub, sondern die alten Brunnen, die sein Vater Abraham hatte graben lassen, wieder aufdecken ließ. Und genau dasselbe geschah zur Zeit der Reformation. Luther hat nichts Neues gebracht, sondern er hat das Alte wiederentdeckt und auf den Leuchter gestellt. Das Wort vom Kreuz, Gewissheit des ewigen Heils, die wir haben dürfen in Christus. Neu sollen wir erkennen im vor uns liegenden Jahr, wie schrecklich und abstoßend unsere sündige Natur in den Augen Gottes ist, dass er sein Angesicht von seinem geliebten Sohn abgewandt hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das waren die Worte Jesu. Der Vater hat seinen Sohn am Kreuz tatsächlich verlassen. Er hat sein Angesicht von ihm abgewandt. Weil der Sohn unsere Sünde trug, weil er meine Sünde trug, weil er sich eins gemacht hat mit meiner Sünde. Von daher sehen wir, was Sünde eigentlich bedeutet für Gott, dass Gott Sünde hasst, wie ekelerregend Sünde, unsere Sünde in den Augen Gottes ist. Gott wandte sich ab von seinem Sohn, weil dieser sich eins gemacht hat mit unserer Sünde. Daran erkennen wir vielleicht ganz neu, auch im neuen, vor uns liegenden Jahr, was Sünde eigentlich bedeutet. Wie schrecklich sie ist in den Augen Gottes. Und neu dürfen wir dann sicherlich auch erfahren, und das geht immer Hand in Hand, wenn es recht zugeht, geht das immer Hand in Hand, wie groß die Gnade Gottes in Christus ist. Sie ist immer größer als unsere Sündhaftigkeit. Sie ist immer größer als das, was dir im Augenblick in deinem Herzen an Sünde zu schaffen macht. Sie ist immer größer als das, was du in der Vergangenheit Böses getan hast. Dass du Gottes Wort verachtet hast, ihn nicht geehrt hast, ihn nicht über alles geliebt hast, nicht an ihn geglaubt hast. Gottes Gnade ist immer größer als unsere Sünde und Sündhaftigkeit. Und Gott will uns vermehrt, das gilt für die vor uns liegende Zeit, das gilt für alle Zeit, Gott will uns vermehrt stärken in der Gerechtigkeit aus dem Glauben. Denn, und das wollen wir bedenken und immer wieder auch uns zu Herzen nehmen, wie Luther sagt, der Artikel der Rechtfertigung ist zerbrechlich. Was meinte er damit? Nicht in sich zerbrechlich, aber in uns. Ich weiß, so sagt Luther, wie schnell man die Freude des Evangeliums vergessen kann. Ich weiß, wie sehr selbst solche abgleiten, die einen guten Stand im Glauben zu haben scheinen. Wir denken an die Galater. Wie so bald, so schreibt Paulus ihnen, wie so bald seid ihr abgewichen vom Evangelium der Gnade. Habt euch wieder unter das Gesetz bringen lassen durch die sogenannten Judaisten. Wie schnell ist das passiert bei euch? Sie hatten wunderbare Dinge erlebt unter der Verkündigung des Wortes Gottes, und zwar des Wortes vom Kreuz. Der Heilige Geist hatte wunderbare Dinge gewirkt. Er hatte nicht nur sie bekehrt, sondern auch Wunder vollbracht unter ihnen. Und trotzdem waren sie schnell abgewichen von diesem Gnadenevangelium. Das ist ein Beweis dafür, dass unsere Natur dazu neigt, den Weg der Gnade zu verlassen und uns wieder auf das eigene Bemühen, auf das Gesetzeswesen zu begeben. Luther sagt, inmitten des Streites, also ich weiß, wie sehr selbst solche abgleiten, die einen guten Stand im Glauben zu haben scheinen, inmitten des Streites, wenn wir uns mit dem Evangelium trösten sollten, bäumt sich das Gesetz auf und fängt an, über unser ganzes Bewusstsein zu toben. Ich sage, das Evangelium ist schwach, weil wir schwach sind, weil wir diese innere Neigung haben. In sich selbst ist es nicht zerbrechlich, steht felsenfest für alle Zeiten. Aber wir sind schwach und neigen dazu, dieses Evangelium von der Gnade Gottes in Christus Jesus immer wieder aus den Augen zu verlieren. Und darum ist es wichtig, dass wir immer wieder uns damit beschäftigen, dass Gott immer wieder Neues wirkt in uns, im Blick auf das Alte, was am Kreuz und in der Auferstehung Jesu, in dem ganzen Heilswerk unseres Herrn Jesus Christus geschehen ist. Wir wollen also die Kostbarkeit der Gnade nicht aus den Augen verlieren, darüber nachdenken, diese Gnade, die uns froh macht, diese Gnade, die uns frei macht, auch von frei macht von dem Anspruch anderer Menschen, ja? Auch da lassen wir uns manchmal knechten von dem, was sie von uns wollen und sie von uns erwarten. Wer frei ist vom Anspruch des Gesetzes Gottes vor Gott in Christus Jesus, der ist auch frei, grundsätzlich frei von diesem drängenden Anspruch der Menschen. In diesem Sinne ist er dann nicht mehr ein Knecht der Menschen. Wohl einer, der den Menschen dient in der Freiheit des Evangeliums und in der Liebe Christi, aber nicht einer, der sich knechten lässt von den Ansprüchen anderer. Spurgeon bezeugt, Sündenvergebung ist ein Geschäft, in das der Herr sein Herz wirft. Dein ganzes Herz hast Gott in dieses Geschäft der Sündenvergebung geworfen. Wenn du Gott am göttlichsten erleben möchtest, dann betrachte ihn bei der Sündenvergebung. Wenn du den Charakter Gottes in Großbuchstaben geschrieben sehen möchtest, dann musst du den Besuch seiner Liebe in der Person seines geliebten Sohnes und all die wunderbaren Werke seiner unendlichen Gnade studieren. So sagt Spurgeon in seiner unnachahmlichen Weise. Es ist großartig, Gott ernsthaft zu betrachten. Das will Gott aufs Neue in uns wirken. Und Vergebung bedeutet nicht nur Schuldenerlass, sondern Vergebung bedeutet noch mehr. Denken wir an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Dem Sohn, der aus der Ferne zurückkehrte ins Vaterhaus, wurden nicht nur die alten Kleider ausgezogen, sondern es wurden ihm auch neue Kleider angezogen. Was wir brauchen, ist nicht nur das Auslöschen unserer Sünden und Sündhaftigkeit, sondern ist auch ein neues Leben, Gerechtigkeit vor Gott. Und dieses Leben haben wir in Christus zugerechnet und auch in uns durch den Heiligen Geist. Das ist wunderbare Gnade. Das alles wird von der Gnade umfasst. Der Tod unseres Ich am Kreuz auf Golgatha ist nicht nur der Herr Jesus gestorben, sondern wir sind mit ihm gestorben. Sein neues Leben, nicht nur er ist auferstanden, sondern wir sind mit ihm auferstanden. Wir haben durch ihn neues, ewiges Leben empfangen, das in uns ist, auch zu einem Leben, das Gott ehrt und verherrlicht in der täglichen, alltäglichen Praxis. Gnade also, Gnade Gottes in Christus Jesus. Das will der Herr schenken. Das ist das Neue für uns im neuen Jahr, dass uns das wieder ganz neu kostbar und lebendig wird. Immer mehr, immer klarer, immer tiefer. Immer froher dürfen wir über dieses Evangelium werden. Werden wir es etwa nicht erfahren? So fragt hier der Prophet Jesaja durch den Heiligen Geist. Denn siehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Wörtliche Übersetzung. Werdet ihr es denn nicht erfahren? Doch, wir werden es erfahren. Auch wir werden es erfahren. So spricht der Glaube. Mitten in der geistlichen Wüste unserer Zeit wird Gott neues Leben schaffen, bei dir, bei mir und auch noch bei anderen. Ist das nicht wunderbar? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Öde. Das Wild des Feldes preist mich, die Schakale und Strauße, denn ich will in der Wüste Wasser und in der Einöde Ströme geben, zu tränken mein Volk, meine Auserwählten. Mitten im Tode schenkt Gott das Leben, mitten in der Trübsal, im Leid, tröstet er und schenkt er tiefe Freude an ihm und seinem vollbrachten Erlösungswerk. Gewisse Anzeichen, wir kommen zum Schluss, gewisse Anzeichen dafür können wir bereits jetzt beobachten. Jetzt sprost es auf, so heißt es hier. Jetzt tritt schon etwas davon in Erscheinung. Es sind die kleinen grünen Spitzen, die man sehen kann, auch im Frühjahr besonders, wenn etwas aus der Erde hervorsprießt. Die kleinen grünen Spitzen, die uns anzeigen, da kommt noch was. Seht ihr es denn nicht? Jetzt sprost es auf. Kleine grüne Spitzen sind zu sehen, wenn wir merken, dass einigen unter uns die Gnade Gottes in Christus im vergangenen Jahr kostbarer war als je zuvor. Ist das nicht etwas Wunderbares, dass wir das sagen dürfen? Dass einigen unter uns, ich spreche hier von unserer Gemeinde, dass einigen unter uns die Gnade Gottes in Christus kostbarer geworden ist als je zuvor. Und ist das nicht ein Angeld für mehr, für Größeres? Das Neue, das Gott uns zuteil werden lassen möchte, auch im kommenden Jahr. Gott ist dabei, in unseren Herzen etwas Neues zu schaffen, was auch nach außen hin nicht ohne Wirkung bleiben kann. Lasst uns dadurch im Blick auf die kommende Zeit im Glauben ermutigt werden. Gott wird Neues schaffen. Er will es nicht nur, sondern er wird es auch tun, um darin in Christus seine Herrlichkeit zu offenbaren und wir ihn darüber rühmen können. So heißt es am Ende hier dieses Abschnittes, das Volk, das ich mir bereitet habe. Und dazu gehören wir doch, ihr Lieben, ja? Wir gehören doch zu dem Volk, das Gott sich bereitet hat, das er auserwählt hat vor Grundlegung der Welt und das er zum Glauben an Christus geführt hat. Das ist doch wunderbar. das Volk, das ich mir bereitet habe. Was soll es tun? Soll meinen Ruhm verkündigen. Amen. Wir stehen bitte auf zum Gebet. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir im Namen Jesu für dein Wort, für dein Evangelium von der Gnade, die du uns geschenkt hast in Christus Jesus, deinem geliebten Sohn, in dem wir alles haben, was zum Leben und zum göttlichen Wandel dient. Alles hast du uns in deinem Sohn geschenkt. Ja, dein ganzes Herz, dein ganzes Wesen, deine ganze Liebe, lauter Gnade und Barmherzigkeit. Ach Herr, lass es so sein, wie es hier der Prophet Jesaja angekündigt hat, dass auch wir jetzt in der vor uns liegenden Zeit eine innere Belebung erfahren, wie du es bei dem einen oder anderen unter uns im vergangenen Jahr schon bewirkt hast. Wir bitten dich darum und wir wollen es glauben im Namen Jesu, dass du es wirken wirst. Amen.